herzlich willkommen zu Schöpfers Werk und Anwaltsbeitrag, dem Podcast zu geistigem Eigentum, Fragen des Wirtschaftsrechts und anderen spannenden juristischen Themen. Mein Name ist Dr. Johannes Ziller, ich bin selbstständiger Rechtsanwalt in Innsbruck. Nach einer kleinen Pause melde ich mich wieder zurück mit einem neuen Podcast und wende mich diesmal einem Thema zu, das aus meiner Sicht noch viel mehr Aufmerksamkeit verdienen würde, weil es ein ganz konkretes, wesentliches Problem unserer Gesellschaft anspricht. Hass im Netz und wie man rechtlich dagegen vorgehen kann. Ein durchaus kontroversiell diskutiertes Thema, weil Maßnahmen gegen Hass im Netz mitunter ja auch unterstellt wird, dass sie missbraucht werden, um die Meinungsäußerungsfreiheit einzuschränken. Nach dem Motto, das wird man ja doch noch sagen dürfen. Und tatsächlich ist es ja auch ein Tanz auf der Rasierklinge. Ich empfinde die Meinungsäußerungsfreiheit als wahnsinnig wichtiges Recht für unsere Gesellschaft, weil es uns nur in einem Diskurs gelingen kann, gemeinsam Probleme anzugehen und Dinge zu verbessern. Das schließt eben auch ein, dass manchmal unangenehme Diskussionen geführt werden und der Finger in die Wunde gelegt wird. Man darf Personen und Geschehnisse also durchaus harsch kritisieren, muss aber auch damit leben können, dass die eigene Ansicht der Dinge ebenfalls kritisiert wird. Von Hass im Netz sprechen wir dann, wenn dieser kritische Diskurs verlassen wird und es nur mehr darum geht, das Gegenüber zu beleidigen, herabzuwürdigen und verächtlich zu machen. Am Ende des Tages sind aus meiner Sicht Maßnahmen gegen Hass im Netz unbedingt notwendig, um auch die Meinungsäußerungsfreiheit zu schützen. Es kommt nämlich immer wieder vor, dass sich Leute an öffentlichen Diskursen gar nicht mehr beteiligen wollen, weil sie eben die Furcht haben, für ihre persönliche Sicht der Dinge auch beleidigt zu werden. Bei einem öffentlichen Diskurs im Netz will man sich ja nicht gleich in einem Schützengraben wiederfinden. Ich glaube, wir müssen als Gesellschaft generell wieder besser lernen, einen sachlichen Diskurs zu führen und Auseinandersetzungen in der Sache selbst immer von Menschen dahinter zu trennen. Ich kann eine komplett diametrale Ansicht haben, das auch klar und deutlich zum Ausdruck bringen, aber trotzdem einen respektvollen Umgang mit meinem Gegenüber pflegen. Das sehe ich im Übrigen auch als ganz große Verantwortung von mir als Anwalt, das vorzuleben. Um diesem zunehmenden Phänomen des Hass im Netz entgegenzuwirken, hat der Gesetzgeber schon im Jahr 2021 eine entsprechende Gesetzesnovelle herausgebracht. Heute möchte ich da auf ein ganz bestimmtes Rechtsinstrument hinweisen und das näher ausführen, das zumindest in meiner kleinen Jus-Bubble noch nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen hat, dem sogenannten Unterlassungsauftrag. Warum komme ich erst jetzt mit diesem Thema um die Ecke, wo es diese Novelle ja schon vor gut 4 Jahren gab? Tatsächlich habe ich erst jetzt bei einem Fall das erste Mal einen solchen Unterlassungsauftrag gebraucht, den ich gemeinsam mit meiner Kooperationspartnerin Lisa Pirker bearbeitet habe. Ohne jetzt da zu tief in Details reinzugehen, geht es in dem Fall darum, dass ein Mann seine Lebensgefährtin, mit der er auch 2 gemeinsame Kinder hat und wo es einen Sorgerechtsstreit gibt, auf seinem YouTube-Kanal recht derbe beleidigt. Die unappetitlichen Details erspare ich Ihnen dabei. Ziel war es also, diese insgesamt 2 YouTube-Videos so rasch wie möglich zu beseitigen und eben auch einen gerichtlichen Beschluss dazu erhalten, dass unsere Mandantin durch ganz konkrete Äußerungen hier in ihrem Persönlichkeitsrecht verletzt wurde. Da bot sich für uns dann der Unterlassungsauftrag an, als Vehikel, um das möglichst schnell umsetzen zu können. Dieser Unterlassungsauftrag wurde eben mit der Hass im Netz-Novelle neu eingeführt. Was ist jetzt das Besondere dabei? Prinzipiell kann man ja schon seit jeher gegen Persönlichkeitsverletzungen vorgehen, ganz egal, ob die jetzt online stattfinden oder im realen Leben. Wenn es Gegenüber aber nicht einsichtig ist, ist es so wie immer, man muss zuerst mal eine Klage einbringen, dann wird diese Klage dem Gegner zugestellt, es gibt einen Gerichtstermin, der Richter hört sich beide Seiten an, muss Verhandlungen durchführen, eine Entscheidung treffen und das Ganze kann sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Das ist insbesondere dann besonders unangenehm, wenn während dieser Zeit natürlich diese Beleidigungen, Verleumdungen, was auch immer, weiterhin im Netz kursieren. Der Unterlassungsauftrag soll jetzt als Mandatsverfahren dieses gesamte Verfahren deutlich beschleunigen. Es steht aber auch nur dann zur Verfügung, wenn die Inhalte im Netz, sei es jetzt ein Text, ein Posting oder ein Bild oder ein Video, das veröffentlicht wird, die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Person erheblich in einer die Menschenwürde beeinträchtigenden Weise verletzen. Das heißt, es genügt nicht eine einfache Verletzung im Persönlichkeitsrecht, sondern sie muss besonders erheblich sein. Darauf werden wir noch genauer eingehen. Außerdem kann ich mit diesem Mandatsverfahren wirklich nur eine Unterlassung begehren, dass also diese Inhalte im Netz beseitigt werden. Wenn ich zusätzlich noch Schadenersatzansprüche geltend machen will, steht mir dieses Mandatsverfahren nicht zur Verfügung. Dann kann ich immer noch eine ganz normale Klage einbringen, die mir sowieso jederzeit zusteht. Das Mandatsverfahren ist rein fakultativ. Das ganze Verfahren läuft dann so ab, dass ich ein Formular ausfüllen kann, in dem ich eben den Unterlassungsauftrag beantrage, dem Gericht schlüssig darlegen muss, mit welchem Posting, Video, was auch immer, ich mich in meinem Persönlichkeitsrecht erheblich verletzt erachte, das Gericht das auf Schlüssigkeit prüft und dann einen Unterlassungsauftrag erlässt. Der wird erlassen, ohne dass der Beklagte vorher ein Anhörungsrecht hat. Er hat aber die Möglichkeit, binnen 14 Tagen Einwendungen dagegen zu erheben, dann wird es übergeleitet in ein ordentliches Verfahren. Wie sonst üblich wird es dann eine Verhandlung geben, in der beide Parteien und allfällige Zeugen angehört werden und der Richter dann eine Entscheidung trifft. Jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wann ist denn eine Persönlichkeitsverletzung erheblich und beeinträchtigt die Menschenwürde? Die Gerichte beurteilen diese Hürde durchaus streng. Jedenfalls erfasst sie in Aussagen, die den Betroffenen das Recht auf Menschsein schlechthin absprechen, indem sie ihn etwa als Objekt oder als minderwertig oder wertlos darstellen. Darunter fallen insbesondere auch Aussagen, die Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer ethnischen Herkunft, ihrer Religion oder ihrer sexuellen oder politischen Orientierung verächtlich machen. Auch erfasst ist die zustimmungslose Veröffentlichung von Nacktfotos. Aber auch das Zusenden von Nacktfotos, also beispielsweise Dickpics. Schimpfwörter reichen gemäß der Judikatur nur dann, wenn sie besonders krass und herabwürdigend sind. Eine Beschimpfung als Trottel würde also nicht ausreichen, um einen Unterlassungsauftrag zu bekommen. Wenn einem anderen Menschen aber in einem Posting der Tod oder eine Vergewaltigung gewünscht wird, dann ist es sehr wohl erfasst. Dem Gericht muss man bei seinem Antrag dann nachweisen, wo dieses Posting veröffentlicht wurde. Genereller Tipp, sobald solche Postings gibt, bitte unbedingt einen Screenshot davon anfertigen, um einen Beweis zu sichern. Es könnte ja durchaus sein, dass der Täter das dann freiwillig entfernt und man dann keinen Nachweis mehr hat, wenn man einfach nur einen Link liefert. Wichtig zu wissen ist, dass man nicht das Video oder das Posting an sich verbieten lassen kann, sondern die Aussage, die dort getroffen wird. Wir haben in unserem konkreten Fall also nicht formal juristisch beantragt, dass die Videos gelöscht werden, sondern dass es dem Beklagten verboten wird, insgesamt 24 unterschiedliche, aber genau zitierte Aussagen im Rahmen dieser Videos zu treffen. Da mussten wir auch dem Gericht ganz genau darlegen, zu welcher Minute welche Aussage im Video getroffen wird, die er nicht mehr sagen darf. Man kann aber nicht nur beantragen, dass diese genaue Wortfolge dem Beklagten verboten wird, sondern dass er auch keine sinngleichen Aussagen mehr treffen darf. Es ist durchaus zu empfehlen, dass der Beklagte den Unterlassungsauftrag nicht einfach umgehen kann, wenn er das Ganze umformuliert. Apropos Beklagter, es ist ja im Netz nicht immer einfach festzustellen, wer denn eine Äußerung tätigt. Der Beklagte muss ja nicht unbedingt mit seinem Klarnamen agieren, sondern hat vielleicht entweder einen Fake-Account oder ein Pseudonym, das er verwendet. Wenn ich mit einer Klage erfolgreich sein will, muss ich dem Gericht natürlich auch sagen können, wer denn der Beklagte ist, das heißt Name und genaue Adresse, damit ihm auch die Klage zugestellt werden kann. Wenn ich nicht genau weiß, wer das ist, habe ich dann zwei Möglichkeiten, gegen dieses Posting trotzdem vorzugehen. Einerseits hat mir der sogenannte Vermittlungsdiensteanbieter, also beispielsweise Meta bei Facebook und bei Instagram oder Google bei YouTube, mitzuteilen, wer hinter dem Account steht. Das kann in der Praxis aber auf das Problem stoßen, dass das der Vermittlungsdiensteanbieter entweder selbst gar nicht weiß oder dass die betroffene Person hier falsche Angaben gemacht hat. Dann habe ich aber trotzdem die Möglichkeit, direkt gegen den Vermittlungsdiensteanbieter, also zum Beispiel gegen Meta, vorzugehen. Ich muss dem Gericht aber nachweisen können, dass ich diesen auf das Posting hingewiesen habe und ihn aufgefordert habe, das zu löschen. Da müssen die unterschiedlichen Plattformen ja auch immer Möglichkeiten der Meldung von Inhalten zur Verfügung stellen. Wenn dieser Versuch der Meldung nicht erfolgreich war, kann ich aber den Unterlassungsauftrag auch direkt gegen den Vermittlungsdiensteanbieter bei Gericht einbringen. Sie fragen sich vielleicht, warum wir überhaupt den gerichtlichen Weg beschritten haben. Es hätte ja auch einfach die Möglichkeit bestanden, die Videos bei YouTube zu melden und so zu einer Löschung zu bringen. Das hatte letztlich vor allem zwei Gründe. Einerseits war es der Mandantin ganz wichtig, dass jetzt mal gerichtlich bestätigt wird, dass solche abwertenden Äußerungen unzulässig sind. Das hat natürlich auch eine Wirkung für die Zukunft. Also auch in Zukunft dürfen solche Äußerungen wortgleich oder sinngemäß nicht mehr getroffen werden. Auch im Hinblick auf den anhaltenden Sorgerechtsstreit war es hier wichtig, dass einmal klar dokumentiert wird, was hier getan wird und dass das rechtswidrig ist. Andererseits kann man bei einer Meldung von Postings oder Videos auch nicht immer sicher sagen, dass die auch gelöscht werden. Ich persönlich habe da die Erfahrung gemacht, dass die Vermittlungsdiensteanbieter da nicht einen Menschen das beurteilen lassen, sondern dass da einfach ein Algorithmus dahinter steht. Wenn da ein Schimpfwort vorkommt, das auf der verbotenen Liste steht, hat man gute Chancen, dass gelöscht wird, sonst wird's schwierig. Wenn man hingegen einen Gerichtsbeschluss vorweisen kann, kann man sich wirklich sicher sein, dass das Posting oder das Video dann auch gelöscht wird. Was ist in unserem Fall passiert? Wir haben einen solchen Antrag auf einen Unterlassungsauftrag bei Gericht eingebracht. Wir haben dem Gericht deutlich dargelegt, welche Aussagen in diesen Videos die Persönlichkeitsrechte unserer Mandantin verletzen und sie in ihrer Menschenwürde beeinträchtigen. Ohne da jetzt ganz konkrete Beispiele zu nennen, ging es vor allem darum, dass der Ex-Lebensgefährte die psychische Gesundheit unserer Mandantin in Zweifel gezogen hat, um das sehr diplomatisch auszudrücken. Das Gericht war dann der Meinung, dass diese Beleidigungen, die da ausgesprochen wurden, zwar sehr wohl eine Persönlichkeitsverletzung darstellen, aber nicht diese Hürde der Beeinträchtigung der Menschenwürde erreichen. Wir waren davon schon überzeugt und hatten unseres Erachtens auch sehr gute Argumente dafür. Das Gericht hat dem Beklagten da auch zugute gehalten, dass er zumindest teilweise einen sachlich-kritischen Diskurs zum Thema Kontaktrecht von Vätern geführt hat. Da wurde nach Ansicht des Gerichts dann schon über die Stränge geschlagen, aber noch nicht so, dass die Menschenwürde beeinträchtigt gewesen wäre. Was hatte das Ganze für eine Konsequenz? Das Verfahren wird dadurch übergeleitet in ein ordentliches Verfahren. Das heißt, das Gericht schreibt eine Tagsatzung aus und verhandelt die Angelegenheit wie einen jeden anderen Rechtsstreit über die Verletzung von Persönlichkeitsrechten. Das heißt aber auch, dass man in diesem fortgesetzten Verfahren dann nicht mehr diese große Hürde der Beeinträchtigung der Menschenwürde erreichen muss, sondern dass eine jede, unter Anführungszeichen, normale Persönlichkeitsverletzung auch genügt, um den Beklagten zu verurteilen. So kam es dann letztlich auch, der Beklagte ist zur Verhandlung nicht erschienen und wir konnten ein Versäumungsurteil im Sinne unserer Mandantin erreichen, das letztendlich genau denselben Inhalt hatte wie der Unterlassungsauftrag. Das ist mittlerweile rechtskräftig und dementsprechend können die Videos auch auf YouTube gelöscht werden. Die Kosten des Verfahrens muss auch der Beklagte tragen. Apropos Kosten, das wird Sie vielleicht auch interessieren. Wenn man eine gerichtliche Tätigkeit in Anspruch nimmt, muss man auch regelmäßig Gerichtsgebühren dafür zahlen. Es ist ein Pauschalbetrag, den man erlegen muss. Nach der generellen Erhöhung dieser Gerichtsgebühren im April 2025 fallen da jetzt 140 Euro für einen solchen Antrag auf einen Unterlassungsauftrag an. Dazu kommen dann noch Anwaltskosten, wenn Sie sich professionell vertreten lassen möchten. Eine anwaltliche Vertretung ist in einem solchen Verfahren aber nicht zwingend erforderlich. Sie können das Formular auch selbst ausfüllen. Kann man das selbst schaffen? Ja, man muss sich aber damit beschäftigen. Einfacher und sicherer ist es ganz bestimmt, wenn sich ein Profi damit auseinandersetzt. Sie dürfen nämlich auch nicht außer Betracht lassen, dass wenn Sie das Verfahren verlieren, auch dem Gegner seine Kosten ersetzen müssen. Also macht es durchaus Sinn, wenn ein erfahrener Anwalt sich den Fall genau ansieht und Ihnen dann schon eine Einschätzung geben kann, wie erfolgversprechend da eine gerichtliche Vorgehensweise ist. Wer es doch selbst angehen möchte, findet das betreffende Formular auf der Website des Bundesministeriums für Justiz. Das waren meine heutigen Ausführungen zum Thema Unterlassungsauftrag als Maßnahme gegen Hass im Netz. Wenn Sie dazu Fragen haben oder Unterstützung benötigen, freue ich mich über ein E-Mail an podcast@ra-ziller.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.